Scham und Würde, die Predigtreihe, wo wir sind. Es hat übrigens da hinten noch Flyer für die, die noch keinen mitgenommen haben, dürfen da noch einen mitnehmen. Gott geht sogar noch einen Schritt weiter als die Lammgeschichte, die ich euch vorher erzählt habe. Die Mütter, die schauen zu ihren Jungen, die wissen genau, wenn Gefahr droht. Aber bei Gott ist es sogar noch viel mehr Gott, wenn wir zu ihm kommen und irgendetwas angestellt haben, uns schämen oder was auch immer. Einfach irgendetwas eben nicht gut ist in unserem Leben. Gott beschützt uns nicht nur, sondern er gibt uns wirklich die Würde und die Königskrone wieder zurück. Wir dürfen bedingungslos einfach seine Kinder sein. Und er wäscht uns nicht nur rein, sondern er hebt uns wieder dort auf, dort, wo es uns zusteht eigentlich. Patricia Marti wird uns heute Morgen den zweiten Teil von der Predigtreihe predigen. Und ich möchte noch gerne beten für sie.
Danke.
Vater im Himmel, du hast uns versprochen, dass du uns immer beistehst, egal wenn, egal wo. Ich danke dir so vielmal dafür. Ich danke dir auch vielmal, dass du jetzt mit der Patricia bist und ihr einfach die Worte ins Maul legst, die du für uns bestimmt hast. Ich weiss, sie war unterwegs mit dir auf die Predigt hin und sie hat dich gefragt und du hast ihr ganz sicher schon viel gesagt. Und ich danke dir vielmal, dass wir einfach dafür wissen, dass die Worte von ihr von dir kommen. Danke, dass du sie segnen, dass du sie gibst ihr du wirklich einfach deine Würde, wo sie vor dir zu gut hat, wo du ihr jetzt auch da vor uns zusprichst und gibst. Und lass du auch alle Nervosität, die sie noch in sich inne hat, jetzt einfach von ihr abprallen und ja, bist du bei ihr. Lass du sie das sagen, was jetzt dran ist. Amen.
Amen. Danke vielmals, Sibylle. Wir haben ja letzte Woche, hat der Jörg schon uns eine ganz gute Einführung gegeben zum Thema Scham oder Würde. Und ich habe das schon für mich mitgenommen. Wir können wählen, kommt nachher gerade nochmal. Und ich habe heute Morgen Würde gewählt. Und das tut schon richtig gut, wenn man sich das nur zuspricht. Ich darf das vertiefen. Es ist ja eine Predigtserie, die vom Andreas Ruh ganz gut vorbereitet ist, ganz super gutes Material hat, wo wir uns auch in Kleingruppen vertiefen, wo ich schon mit einer kleinen Gruppe unterwegs war in die Woche. Wir hatten eine ganz gute Zeit miteinander. Das Thema der heutigen Predigt ist, wie Gott uns in unserer Scham begegnet, also in Situationen, die für uns schamvoll sind oder für uns, ja, wo uns so begegnen. Und interessant ist, dass es ganz viele Personen gibt in der Bibel, die das genau auch so erlebt haben. So, ich probiere das mal mit dem. Danke, Victor. Würdest du mir klicken? Danke. Ich will einsteigen mit einem kleinen Rückblick. Wir haben überlegt, um was geht es, wenn es ums Schämen geht. Und wir haben festgestellt, Schämen heisst, man will am liebsten im Boden versinken. Und mir kommt da so für mich immer so das Beispiel in den Sinn, wenn etwas zum Schämen ist, dann macht es in mir Deckel auf, rein, Deckel zu. Das ist so das, was mir passiert und dann bin ich wie weg. Und das kommt mir so immer in den Sinn oder wäre mir doch das nie passiert. Oder viele andere Beispiele, die ihr könnt gut in den Unterlagen nachlesen. Wir haben aber auch herausgefunden, dass Jesus gestorben ist für unsere Schuld. Wir haben es auch im Lied jetzt gesungen, er ist gestorben für unsere Schuld. Das ist wie so eine Wahrheit. Aber nicht nur für die Schuld, sondern für unsere Schande auch noch und für alle Auswirkungen von dieser Schande. Und das finde ich schon ganz stark von Gott. Nicht nur für die Schuld, sondern für die Schande, für das, was vielleicht schwierig war in unserem Leben und all die Auswirkungen. Und er kann die wegnehmen, wenn er mit seiner Würde in unser Leben darf reinkommen. Wir haben auch miteinander herausgefunden, dass wir wählen können, wie ich vorher gesagt habe, ob wir unsere Scham durch Jesus zur Würde werden lassen. Wir können wählen, wie wir haben das Beispiel vom Petrus oder vom Judas. Und der Petrus hat Jesus gewählt und der Judas hat nicht gewählt. Beide sind zwar schuldig gewesen, aber Petrus hat Jesus gewählt. Und so können wir auch wählen. Und die grosse Hoffnung ist, dass Jesus uns die Würde einfach anbietet und wir die können empfangen. In dem Bild haben wir nachher gesehen, vom Hochzeitsschmuck, vom Bräutigam, von der Braut, wo wir die Würde wie auf uns auch nehmen können. Und die Frage an uns war diese Woche, welche Art von Scham, Schande, Peinlichkeit, Entwürdigung habe ich vielleicht erlebt? Wir vielleicht schon können überlegen, was ist mir schon begegnet. Und ein Beispiel aus unserer Gruppe, wo wir hatten, war, über was schämt sich ein Schweizer. Und die Schweizer haben sich dann ganz ruhig verhalten. Und dann habe ich mich an meine deutschen Wurzeln erinnert. Und da kommt mir etwas in Sinn. Vor Jahren war doch der Film Schindlers List. Und da sind wir ins Kino gegangen mit ein paar Leuten. Ich war relativ neu in der Schweiz. Und dann sind wir aus dem Film rausgekommen und hat jemand gesagt, wie fühlt man sich so als Deutsche, wenn man diesen Film gesehen hat. Und dann habe ich gemerkt, boah, das war ein schamvoller Moment für mich gewesen. Die Person hat das gar nicht gemerkt, aber ich habe wie so gedacht, betrifft mich das überhaupt? Ich habe gemerkt, das ist eine Geschichte, die mich betrifft, aber die ich nie erlebt habe. Und das war wie so ein Schammoment gewesen, wo ich jetzt auch die letzten Jahre wieder noch mehr weggegangen bin mit meiner eigenen Familie und mit dieser Geschichte und wie ich gemerkt habe, das ist auch so ein Schatten, den man gehört hat, der mich doch irgendwo betrifft, obwohl ich ein Kriegsenkel bin, also das nie erlebt habe, aber es hat doch Schatten, die mich irgendwie noch betreffen und wo ich wie auch können heilig erleben und merken, aha, ja, das ist Geschichte, aber ich muss die nicht alle auf mich nehmen und herumtragen, sondern darf die mal sein und weiterziehen, aber doch mit dem umgehen. Das ist so ein Beispiel aus der letzten Woche, wo ich merke, mal, wir haben da ganz viele Möglichkeiten, wo wir uns schämen können oder eben auch nicht. Genau. Ich habe auch herausgefunden, für mich so, Scham ist immer so der Moment, wo meine Würde in Gefahr kommt und dann versuche ich sie wie zuzudecken oder mich zu verstecken. Das ist für mich so, wenn meine Würde in Gefahr kommt, dann kommt wie so Scham auf. Und das klappt, das mit dem Bedecken so, das klappt oft nicht so gut. Und das ist das, wo wir dann Jesus brauchen, wo er reinkommen kann. Wir haben dann die Frage können mitnehmen, was hilft vielleicht mir, wie ein Petrus, schnell zu Jesus zu rennen, auch vom Bild von Sibyl, wo sie hatte mit dem Chef, was wird mir helfen, dass ich wirklich noch schneller zu ihm rennen würde. Und was muss das für ein Gott sein, dass ich in meiner grössten Schande und Beschämung seine Nähe kann suchen. Da sind wir schon ein Stück weit an der Frage von heute Morgen. Und ich habe so gedacht, ich staune manchmal. Für mich sind es wie so eine Doppeldeutung in dieser Aussage. So, boah, was ist das für ein Gott, der mir begegnet in dem Innen? Und andererseits auch die Frage, wie muss er denn sein für mich ganz persönlich, dass ich seine Nähe suche? Das sind mir nicht gleich. Der eine, der braucht dieses oder wie muss denn ganz für mich sein? Also für mich muss er einfach immer Zeit haben. Es darf nicht zu gross oder zu klein sein, dass ich kommen kann. Es muss nicht oberschwer sein, aber auch nicht ganz, ganz schlimm so. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich das weiss, dann kann ich wirklich immer zu ihm rennen. Und das ist so die Frage auch an dich. Welche Qualität muss Gott für mich haben? Welche von seinen Eigenschaften brauche ich? Victor, ich probiere es. Danke. Und so sind wir beim Thema von heute. Wie begegnet Gott uns in unserer Scham? Und es ist so liebevoll von Gott. Ganz viele Stellen fangen immer oder ganz oft im 1. Mose im Kapitel 3 an. Ganz viele Antworten von der Theologie sind schon dort drin. Und dort ist die Geschichte von Adam und Eva, wo sie unterwegs sind. Und Adam und Eva sind sich gewöhnt gewesen, am Abend mit Gott unterwegs zu sein und im Abendwind mit ihm unterwegs zu sein und Zeit mit ihm zu verbringen. Es war ganz normal. Und an dem Abend, wo wir da lesen, dort war es anders. Dort heisst es, am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott rief, Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Was ist passiert? Die meisten wissen es. Aber Gott ist unterwegs gewesen und hat gedacht, hey, wo ist der Adam heute? Ich sehe ihn nicht. Aber wisst ihr, was er gemacht hat? Er ist nicht hinter den Baum gegangen und hat gesagt, Vorsicht, ha, habe ich dich endlich ertappt. das hat er nicht gemacht. Also manchmal ist ja das so, wenn wir uns schämen, dann denken wir so, ja, endlich habe ich dich ertappt, jetzt habe ich dich verwischt, du hast es schon lange gewusst, aber jetzt habe ich es gesehen. Er ist überhaupt nicht so, sondern er sagt, Adam, wo bist du? Und wisst ihr, was ich mir überlegt habe? Überlegt mal, wenn ihr die Bibel leset, was für einen Tonfall ihr hört, wenn ihr Adam, wo bist du, leset. Ich hatte früher ein Theater über das Thema in der Schule, wo ich war. Und der Gott Vater, und das hängt ja mit diesem Vaterbild zusammen, der hat immer gesagt, so in dem Stil, Adam, wo bist du? Jetzt überlegt mal, was das für ein Gott für mich ist, der das sagt. Und ich habe mir gedacht, wenn ich meinen Mann rufen würde, würde ich das machen. Würde ich sagen, Adam, wo bist du? Ist ja ganz was anderes, oder? Oder wie hörst du aus, wenn du Gott hörst? Also einfach nur schon das, wie wäre das, wenn er dich ruft. Und Gott und Adam sagt, ja, ich habe Angst vor dir gehabt. Das ist das, was wir beim Jörg gehört haben. Die Beziehung hat einen Bruch erlitten. Und dann Angst vor der Ablehnung kommt dann dazu. Und dann war es nicht mehr gewesen wie vorher. Adam und Eva haben den Sündenfall gehabt, haben die Geschichte mit der Schlange gehabt, haben auf einmal sich selber mit anderen Augen gesehen wie vorher und haben plötzlich gemerkt, dass sie nackt sind. Und die Beziehung hat dort einen Bruch erlitten. Sie haben wie eine Grenze überschritten, die Gott ihnen gegeben hat, oder den Rahmen verloren, den ihnen gegeben hat. Und dann haben sie ihre Verunsicherung gehabt, haben sie nicht mehr gewusst, was eigentlich immer gewesen ist, und haben ihre Verletzlichkeit gemerkt. Ja. Und es ist einfach spannend zu sehen, wie Gott ihnen in dieser Situation ihnen begegnet. Und er stellt dann das, was ich die gute Frage nenne. Er will sie wieder von Angesicht zu Angesicht anschauen. Und dann das Bild, ob ich bin sehr ein visueller Mensch, gesehen, das Bild mit dieser Frau, die so macht. Er will einfach, dass wir mutig die Hand wegnehmen und dass wir wieder uns können von Angesicht zu Angesicht mit Gott austauschen und Beziehung zu ihm pflegen. Aber nicht nur Adam und Eva haben es so erlebt, auch der Petrus hat es erlebt. Er hat ja so viel Zeit mit Jesus verbracht. Er hat so gut wollen machen immer. Er hat so sich reingegeben und ist immer wieder sich selber begegnet. Und Jesus hat ihm gezeigt, ja, ich meine es eigentlich mehr so wie so. Und dann, nachdem Jesus gestorben war, noch vor der Auferstehung, sagt Jesus zu seinen Kollegen, ich gehe wieder fischen. Jetzt ist Jesus weg, jetzt ist er gestorben, ich habe so viel versagt. Ich gehe wieder fischen. Und die anderen sind mit ihm eingestiegen und sind fischen und sind die ganze Nacht nichts gefangen. Und was machen sie dort eigentlich? Sie denken nach so schwierigen Versagensmomenten, Business as usual. Ich mache einfach, was ich immer gemacht habe. Und oft geht das wie nicht mehr. Man kann nicht mehr nach so Situationen machen, was man immer gemacht hat. Und dann steht Jesus im Morgengrauen am Wasser und schaut raus. Und sie können ihn nicht. Und dann kommen sie raus und dann sagt er, haben sie nichts gefangen und sie merken immer noch nicht, dass es er ist. Dann sind sie am Feuer und dann versorgt er sie, haben wir auch gesungen vorher. Er kommt, er versorgt sie, er schaut, was sie brauchen. Er gibt ihnen sogar neue Strategie und sagt, vielleicht gehen doch nochmal und werfen das Netz auf der anderen Seite aus. Und irgendwann sagt einer zum anderen, hey, das ist im Fall Jesus. Hast du es gemerkt? Das ist im Fall Jesus. Das ist also was, wo ich denke, da können wir uns ermutigen in manchen Situationen und sagen, hey, da ist im Fall Jesus drin, hast du es gemerkt, er ist da. Obwohl du es vielleicht gar nicht gemerkt hast, vielleicht gar nicht siehst von lauter Schwierigkeiten oder was, wo du drin steckst. Und dort gilt es immer wieder, Jesus will uns begegnen, er will kommen, er kommt und sucht uns. Er geht zu uns, er kommt uns entgegen, er sucht uns und er will selig machen, was verloren ist. Er will wieder zurückgeben, was verloren ist. Er will uns unser Gesicht wieder zurückgeben, er will uns wieder ein Gesicht geben. Das ist seine Sehnsucht, die er hat. Und wir lesen es im Lukas 19, Vers 10. Hoppla, jetzt bin ich nicht schnell gewesen. Victor, kannst du eins zurück? Danke. Merci. Noch eins wieder führen? Ja. Was aber auch noch ist, das hat der Jörg auch schon angetönt letzte Woche, Jesus hat keinerlei Berührungsängste, keine Schande, Nichts ist ihm zu schlimm. Nichts schockiert ihn. Nichts überrascht ihn, dass du zu ihm kommen könntest oder dass es ihn irgendwie schockieren würde. Und das Bild vom verlorenen Sohn, das hilft da auch wieder ganz gut zu verstehen, was eigentlich abläuft. Der junge Mann ist mit seinem ganzen Erbe fortgegangen, hat alles durchgebracht. Man hat es ihm angesehen, er ist sozial abgestiegen, er ist wahrscheinlich abgemagert, er ist wirklich dünn gewesen. Und was lesen wir da? Als er sagt, so macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er hat wie so die innere Entscheidung getroffen, also gut, ich gehe zurück. Ich gehe zurück zum Vater. Und dann lesen wir dieser. Der Vater hat ihn gesehen, von weitem schon. Und voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das ist das Bild von der Lämmli, wo man einfach, er geht zurück und der Vater rennt zurück zu ihm. Jesus liebt uns so fest, dass er es liebt, uns heimzuholen. Und er geht nicht und sagt, hey, komm endlich heim. Oder du musst jetzt heimkommen. Nein, seine Leidenschaft ist da und die kommt entgegen. Ich habe mir auch überlegt, wie hätte der Vater sonst noch reagieren können. Er hätte ja können sagen, ja, jetzt schaue ich mal, was er zu sagen hat. Warte mal. Oder vielleicht ist er so beschäftigt, dass er nicht mal gemerkt hat, dass der Sohn in der Stadt ist und den Heimweg sucht. Er hat ganz verschieden können reagieren, aber er weiß nichts anderes, als sofort zu gehen, wo er ihn sieht, und ihm entgegenzugehen. Er scheucht sogar nicht einmal die öffentliche Beschämung. Also stellen wir das mal so in meiner Vorstellung so vor, da ist die Stadt und der Sohn ist auf dem Heimweg und die Leute haben ja die Geschichte vielleicht mitbekommen und dann sagen sie, aber jetzt gehst du dem entgegen. Macht man das in der Erziehung, oder? Ja, also, nein, der soll doch selber den Heimweg finden, der soll die Suppe selber auslöffeln, oder irgendwas, also die öffentliche Beschämung, das nimmt Jesus und der Vater auf sich und kommt ihm entgegen. Er schaut nicht, was gesellschaftliche Kriterien sind, was man muss und soll, er kommt einfach entgegen. Und wir sind ja oft also, dass wir denken, was sagen denn die Leute? Was ist denn normal bei uns? Aber Jesus hat da überhaupt kein Problem, entgegenzukommen und das auf sich zu nehmen. Er hat es am Kreuz auf sich genommen. Das hat ihm viel gekostet. Alles, sein Leben. Wir sehen, Jesus schockiert nichts, öffentliche Beschämung. Und was auch ist, in dieser Begegnung, das finde ich auch so spannend, ich weiß nicht, wie ihr das leset, aber es kommt keine Schuldzuweisung. Nicht, ja, jetzt hast du das ganze Geld durchgebracht oder was auch immer. Keine Bußübung. Nicht auf den Knien. Ich sehe immer, wenn ich eine Bußübung nehme, so die Katholischen, die auf den Knien so ihren Ablass bringen, wo man so, was man alles muss machen, dass man endlich dann wieder zum Vater zurück. Kein Beweis. Ich meine es auch wirklich ernst. Gar nichts. Und es ist mir so bewusst worden, er geht und es gibt eine würdevolle Berührung. Der Vater geht und umarmt den Sohn. Und nicht nur das, er küsst ihn sogar. Und stellt euch vor, der Schweinestallmann, der im Schweinestall war, dort schmeckt es bekanntlich nicht gut. Und wenn man den auch noch küsst, jetzt überlegt euch mal, vielleicht denkt man mal, wenn mein Mann die Zähne geputzt hat, wollte ich ihn dann noch küssen. Oder so. Also der Sohn war sicher viel, viel, viel schlechter zu Weg. Und Jesus ist gekommen und hat ihn umarmt und hat ihn geküsst. Und ich habe mir überlegt, ich glaube nicht, dass da viele Worte gewesen sind. Und wenn man ja so beschämt ist, und der hat sicher die Scham gehabt, dann ist auch das mit dem Schweigen. Dann reden wir nicht unbedingt. Und Jesus kommt erst einmal mit einer Berührung und mit einem Kuss. Und vielleicht ist es bei uns auch so, dass wir, bevor wir unsere Scham wie so könnten mal aussprechen, dass wir erst einmal eine Berührung brauchen von Gott. Oder mal einen Kuss, ganz viel Liebe und Annahme, bevor wir überhaupt reden können. Ich glaube, die haben schon geredet. Aber in der ersten Begegnung ist der Vater vielleicht nur umarmen und nur berühren und nachher reinigen, waschen. Und dann ist der geschmückte Körper gekommen. Dann hat er ihn geschmückt. Und ich denke, dann ist auch das Reden gekommen. Ich gehe immer zu weit, sorry. Und wenn es ums Küssen geht, Da kommen wir gerade auch zu dieser Frau, die einen unmoralischen Lebenswandel hatte. Die Prostituierte, die zu Jesus gekommen ist und so mit dem Salböl und sich niedergekniet hat. Ihre Tränen sind geflossen. Sie hat ihn geküsst und geküsst und geküsst. Und da könnte man denken, ja, wenn die den nicht verführen will, dann weiss ich auch nicht, oder? Also das könnte man ja denken bei so viel Kuss. Und der Pharisäer sagt das ja dann auch. Und Jesus lässt sie einfach in seiner Gegenwart sein. Er verurteilt sie nicht, er lässt sie einfach in seiner Nähe sein. Und ich glaube, da hat schon genug gewirkt. Für den ersten Moment, es war schon genug. Und er hat sie mit Würde behandelt. Und auch, mir ist einfach der Kuss ist mir noch wieder so zum Thema geworden. Kuss ist ganz intim, ganz nah. Das Nähe vom Nähen. Und Judas hat Jesus mit einem Kuss verraten. Also er merkt auch da, könnt ihr mal schauen, wo geküsst wird in der Bibel und was das für Bedeutung hat. Also Kuss kann ganz tiefe Wertschätzung sein und Nähe. Es kann aber auch verraten, es könnte vielleicht sogar missbrauchen. Es könnte verletzen, was auch immer. Aber einfach so die Berührung, und das ist ja beim Thema Missbrauch und was alles möglich ist, da geht es um Berührung. Und es gibt Berührung, die wir nicht gut tun können. Oder sie können sehr, sehr gut tun und sehr, sehr tief gehen. Und entsprechend, wenn wir in Berührung verletzt werden, ist das auch eine tiefe Verletzung. In dem Sinn sind wir uns auch bewusst, was da kann geschehen. Jesus hat aber auch, Victor, würdest du mir eins weiter drücken? Ah, viel zu viel. Jetzt kommt das ist gut, ja, ist gut gewesen. Danke vielmals. Jesus hat keine Mühe mit jeder Art von sachlichem Betrug. Der Zachäus hat sich bereichert an den Leuten, hat sich eine bessere Sicht aufs Leben verschaffen und hat damit Betrug geschafft, also auch mit materiellen Sachen. Hat Jesus keine Berührungsängste, da umzugehen. Er geht zum Zachäus heim, betritt das Haus, obwohl das von der religiösen Gesetz her überhaupt nicht gangbar gewesen wäre. Jesus hat keine Angst in Bezug auf Berührungsängste, wenn wir uns nicht selber rechtfertigen. Es gibt ja die Momente, wo man sagt, ja, weisst du, aber es ist wegen dem und dem und dem und überhaupt bin ich so. Dort kann Jesus wie nicht reinkommen als der Arzt, weil Gesunde brauchen keinen Arzt. Der sagt, nicht die Menschen, die sich schon für gut genug halten. Da, wo wir uns für gut genug haben, da hat er wie keine Chance, reinzukommen. Und da braucht man wie auch vielleicht noch seine Hilfe, dass wir überhaupt können erkennen, wo sind wir vielleicht die schuldig werden. Und Jesus findet Sünde, und wo wir zwangsläufig durch Menschen durchs Menschsein machen, findet er nie cool, aber er liebt die Menschen, die mit ihrer Sünde und Schande zu ihm kommen. Ganz spannend ist, habe ich auch selber so erlebt, wenn Jesus kommt mit dieser Liebe und Annahme und mit dieser Akzeptanz, dann kehren wir gern um. Dann tun wir gern Buss. Und es ist spannend, wenn du merkst, dass er dich nimmt und annimmt, wie du bist, und wenn er dich liebt, dann ist nachher Buss und Umkehr und sich entschuldigen wie keine Frage mehr. Wenn er dir da gibt, wo du merkst, da bin ich beschämt, dann merkst du, oh Hilfe, da wäre mein Anteil auch noch drin. Und da würde ich auch noch einen Schritt machen. Und das finde ich faszinierend zu erleben und kann ich nur Mut machen, einfach in dieser Schamthematik vorwärts zu gehen, weil dann ist Buss tun und umkehren, es ist wie keine Sache, es ist eine logische Folge. Es fällt uns dann auch nicht schwer. Ich bin so ein bisschen aufgewachsen, theologisch, wir müssen Buss tun. Wir müssen. Und manchmal ist es auch so. Nicht immer, aber manchmal ist es auch so. Aber wenn die ganze Liebe von Jesus kommt und wir wissen, was er uns gibt, dann können wir auch da, wo bei uns schlecht gelaufen ist, können wir wie geben und vergeben und umkehren. Und der Zachäus hat ja auch nachher gesagt, ich würde das vierfach zurückgeben und so weiter. Das war für den Zachäus auch gar keine Frage. Nein. Wieder eins zurück. Nicht selber rechtfertigen, Liebe und Annahme. Jesus kommt mit Liebe und Annahme. Wir probieren gern, so als gute Mitteleuropäer und Leute, die gern arbeiten und leisten, uns die Würde bei Gott zu verdienen. Und wenn wir es mit viel machen und mit viel tun, wir definieren uns gern mehr über das Tun wie über das Sein. Und auch der Petrus hat das oft probiert, über sein Tun die Würde von Gott überzukommen. Und Jesus sagt ihm immer wieder, schau, da sind deine Schwächen, da sind deine Fehler. Und Jesus braucht ihn trotzdem. Er braucht ihn trotzdem, er schaut nicht. Er sagt, ich brauche dich für mein Reich, ich brauche dich, wie du bist. Er hat kein Problem, er liebt ihn und liebt ihn und liebt ihn, bis er den Weg heim findet. Und das finde ich sehr, sehr toll von ihm. Und später den Zolleinnehmer auch, der hat immer geschaut, dass genug Geld in der Kasse ist und hat auch immer noch etwas dazu getan. Und Jesus hat dann trotzdem gesagt, komm mit mir, und er ist mitgekommen. Jesus hat kein Problem gehabt mit unseren Sachen, die wir vielleicht noch rechtfertigen oder die wir noch nicht können oder so. Er braucht uns trotzdem. Da möchte ich dann eben noch zum Thema kommen, das auch wieder mein Leben betrifft. Was muss das für ein Gott sein, dass ich meine grösste Schande und Beschämung seine Nähe kann suchen? Mit Würde haben wir nicht durchs Beweisen. Und das Bild vom Spiegel spricht mich an, weil ich noch nie gross gewesen bin. Und mit meinen 1,50 Meter das noch nie gewesen bin, aber eine Beschämung in mein Leben gekommen ist, als ich eingeschult worden bin. Und dort haben Leute von außen beschlossen, sie ist zu klein und zu fein, für in die Schule zu kommen. Meine Mutter hat sich dann gewehrt für mich und die kann das und die weiß das. Aber meine Seele hat damals beschlossen, ich kann nur in die Schule kommen, wenn ich gross und stark bin. Und das hat sie beschlossen, und das habe ich natürlich nicht gemerkt als Kind mit 6. Aber dann hat sie beschlossen, ich bin gross und stark und ich beweise, dass das klappt. Und das habe ich lange gelebt. Und irgendwie ist das so, Scham ist auch so eine Beziehungsangst und Thema. Und wenn die anderen gesagt haben, du bist klein und fein, und wer klein und fein ist, der passt da nicht dazu, der gehört nicht in die Schule und der schafft es nicht, dann hat meine Seele gesagt, ja, das klappt nicht. Und ich hatte, das ist der Schatten, wo wir auch gesagt haben, ich habe das immer wieder erlebt in meinem Leben. Ich gesehen, oder der Professor, der mich mal angestellt hat für eine Arbeitsstelle, ein grosser Herr, ein flotter Professor, wie man sich die so vorstellt, und schaut so ab und sagt, schaffen Sie das überhaupt? Und es hat mich einfach begleitet. Und dann bin ich natürlich hergestanden mit meinem, ich bin gross und stark, natürlich schaffe ich das. Aber es hat mich natürlich viel Kraft gekostet, viel Energie gekostet, das immer wieder zu leben. Und vor einigen Jahren ist er in mein Leben gekommen und hat die Gnade geschenkt, dass ich das auch wieder umdefinieren durfte. Und durfte sagen, ich bin klein und fein. Und dass ich da durfte wie heilig erleben und mir Jesus gezeigt hat, look, klein und fein hat auch Qualitäten. Klein und fein hat dieses und jenes und ich bin immer noch mehr am Entdecken. Und das finde ich Gnade. Und ich habe auch wie gemerkt, das ist hat meinem Leben so einen gewissen Energiesparmodus gegeben. Gross und stark ist oft doch zu viel und man muss immer beweisen, dass es doch geht. Und mit klein und fein lebe ich je länger, je besser. Und finde das sehr liebevoll von Gott, dass er, wenn ich in den Spiegel schaue, dass ich auch sage, ich bin klein und fein. Und das, was die Möglichkeiten von klein und fein sind, die nutze ich sehr gerne. Aber manches geht dann nicht mehr, weil ich halt nie gross und stark war. Und es hat einmal ein Therapeut zu mir gesagt, schauen Sie sich doch an, Sie sind ja noch nie gross gewesen, was wundern Sie sich? Und ich so, okay, gut, ich habe es ja schon ein bisschen gelernt, ich lerne es immer noch weiter. Genau. Aber so, wenn man in den Spiegel schaut, wenn du in den Spiegel schaust, wo gilt es noch was zu beweisen vor Gott oder zu verdienen? wir müssen nichts beweisen, wir müssen keinen Aktivismus zeigen, um unsere Scham irgendwo zuzudecken, unser Verhalten irgendwo. Aber wir wollen das natürlich, solange das in uns innen ist. Genau. Was muss es für ein Gott für dich sein, dass du seine Nähe kannst suchen, ohne Schande und ohne Beschämung? Was muss es für ein Gott sein, dass du aus dem Versteck kannst rauskommen? Adam und Eva haben sich hinter einem Baum versteckt. Dass du den Mut hast, vor dir und vor Gott dich nicht mehr zu verstecken. Dass du vielleicht die Hand kannst wegnehmen von einem Thema. Vielleicht ist nur ein Thema in deinem Leben, wo du wie merkst, nein, Adam will dich gar nicht heranschauen. Das soll die Ermutigung für dich sein. Es braucht Mut. Es braucht definitiv Mut, sich auf den Weg zu machen. Aber Jesus hat keine Berührungsängste vor nichts, was du zu ihm bringst. Es ist nichts zu schamvoll. Und er nimmt auch die Frau, die Prostituierte war, er nimmt sie in den Arm, nimmt sie im Schutz auch vor dieser öffentlichen Beschämung damals. Ihr kennt die Geschichte. Wo sie zu Jesus kommen und sagen, bei Mose, laut Gesetz, müsste man sie steinigen, was meinst du? Und dann redet er mit ihr und dann sagt er zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und sie machen nichts. Sie machen nichts. Und er fragt, was haben sie? Sie machen nichts. Und dann sagt Jesus, dann tue ich dich auch nicht verurteilen. Dann mache ich das auch nicht. Dann sage ich dir nur, tu nicht mehr sündigen. Mach nicht mehr, was dir auch nicht gut tut. Scham oder Würde, wie weit bist du gekommen inzwischen? Vielleicht ist es mal nur ein Einstieg. Wir in unserem Grüppli haben einen Einstieg gemacht und haben gemerkt, es tut so gut, einfach voneinander zu hören, auch zu merken, aha, ah ja, deswegen ist jemand vielleicht so, wie er ist. Es hat uns schon so viel geholfen. Also auch wenn du noch nicht eingestiegen bist, es ist super Material, das man machen kann. Man kann sich noch zusammentun, kann den Jörg mich fragen, ob es noch einen Platz gibt. Es kostet Mut, in seine Nähe zu gehen. Es kostet vielleicht Mut, auch ein Schweigen zu brechen. Es kostet vielleicht auch das, dass wir einander gut miteinander umgehen in dem Thema. Aber Jesus möchte dir ein Gesicht geben, wo du vielleicht noch nicht ein Gesicht hast im Leben. Was wäre, wenn? Was würde sich verändern, wenn das Thema Beschämung vom Tisch wäre? Wenn mehr Würde würde Raum bekommen in deinem Leben? Dort, wo du denkst, dort würde ich es mir wünschen. Bist du eine Person oder ist dein Zuhause, deine Umgebung ein Ort von Annahme, wo Jesus gibt? Ohne Bedingung, Liebe, Annahme, immer. Und was bedeutet das für uns als Gemeindegemeinschaft? Sind wir ein Ort, wo Platz hat für Beschämungen? Nur ein Klick, fünf Bilder. Genau. Wir haben da die Aussicht für die nächsten Predigten. Gott hat eine liebevolle Antwort für unsere Scham, ganzheitliche Erlösung durch sein Opfer am Kreuz. Das ist einfach das, was gilt und auf das, was wir bauen und stellen können. Und Gott heisst es im 1. Mose, Gott, der Herr, machte für die beiden Kleider aus Fell. Finde ich noch spannend. Sie haben sich ja da mit den Feigenblättern bedeckt und haben hinter einem Baum versteckt. Und Gott tut jetzt die Feigenblätter mit Fell austauschen. Und was braucht es, damit man Fell hat? Es braucht ein Opfer, es braucht ein Tier, das stirbt, damit es Fell gibt. Also auch da schon im 1. Mose die Hinweise auf Jesus, der wird sterben und wo jede Schuld und Schande für uns bedeckt, jede Schwierigkeit bedeckt. Und mit dem beschäftigen wir uns am nächsten Sonntag dann oder in 3 Wochen haben also noch ein bisschen Zeit, um euch damit, dann macht der Jörg dann weiter, ein bisschen noch persönlich einzuleben, zu schauen, was betrifft mich von dem Thema. Victor, kannst du noch mal weiter? Kurze Zusammenfassung vom heutigen Morgen, eins zurück. Wie begegnet Gott uns in unserer Scham? Er sucht uns. Er kennt keine Berührungsängste. Er begegnet uns mit Liebe und Annahme. Buß und Umkehr sind eine logische Folge davon. Er gibt uns Würde, die wir nicht beweisen müssen. Wir müssen diese Würde nicht verdienen. Und ich schließe ab mit dem Vers, jetzt kommt noch der letzte, aus Psalm 14, Vers 7, wo es heißt: Unsere Seele ist entronnen wie aus dem Netz des Vogelfängers. Das Netz ist zerrissen und wir sind frei. Das Bild gefällt mir in dem Sinn, wenn man Scham in seinem Leben hat, dann ist oft etwas verstrickt und verwickelt und man weiß nicht genau wie und was und wo. Und wenn Jesus reinkommt, dann kommt das Netz wie ein Loch über und man hat die Möglichkeit, das Netz zerreißt und dass man rauskommt. Und ich, wenn ich das lese, denke ich immer an einen domestizierten Kanarienvogel. Der sitzt in seinem Käfig und kann eigentlich fliegen und fliegt nicht. Und er wüsste nicht mal, wie fliegen, weil er da vielleicht nie gelernt hat. Aber eigentlich ist er gemacht zum Fliegen. Und ich wünsche es das, dass wir in unserem Leben können, aus dem Netz raus, wo schamhafte Erinnerungen sind, dass wir die können anschauen können und dass wir können wie fliegen können. Und dann ist es eben egal, ich wäre gerne ein großer Adler, aber ich bin nicht als großer Adler geboren. Aber ich fliege halt dann als Amsel oder als Fink, Buchfink oder als Specht oder als was wir sind, wir dürfen mit dem so fliegen, wie wir gemacht sind von Gott. Und da wünsche ich euch von Herzen. Amen.